Es war schon so längst an der Zeit, ihn im Podcast zu haben. Eigentlich haben wir das schon seit fast 2 Jahren versucht und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich, denn heute habe ich nicht nur einen tollen Speaker im Podcast, sondern einen absoluten Ernährungsexperten, der mal auf etwas andere Art und Weise an dieses Thema herangeht. Ich freue mich, es ist ein super cooles, lockeres, unterhaltsames und lehrreiches Interview geworden. Viel Spaß bei der neuen Folge.
How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner.
Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute einen Gast, der eigentlich schon eine ganze Weile zu mir in den Podcast kommen wollte und irgendwie haben wir es immer nicht geschafft. Die Zeit ist gerast und plötzlich war wieder ein Jahr um und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich muss aber auch sagen, der Mann ist sehr viel beschäftigt. Vor allen Dingen, also ich möchte jetzt nicht sagen in den letzten Jahren besonders, aber er ist in der Gesundheitsbranche unterwegs. Und jetzt könnte man ja meinen, Gesundheitsbranche, was soll das denn, Sonja? Nein, er ist einer der Top 100 Speaker, den ich hier euch heute eingeladen habe. Wir werden natürlich über seine Bühnenperformance sprechen. Wir werden natürlich darüber sprechen, was es mit seinem Buch auf sich hat. Und vielleicht sprechen wir auch kurz über Desinfektionsmittel. Aber das nur am Rande und ein kleiner Insider. Ich sehe ihn schon lachen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Frederik Letzner.
Hallo Sonja, wir haben es endlich geschafft. Juhu. Ich freue mich riesig.
Ja, genau. Und was unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen können, wir haben uns sogar vor kurzem persönlich gesehen.
Mal wieder.
Es ist total verwegen. Denn Frederik und ich, wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association. Und ich wollte es eigentlich in der Anmoderation sagen, Frederik ist nicht nur ein totaler Gesundheitsexperte, sondern auch ein begnadeter Tänzer.
Ja, danke sehr.
So, und wir haben es nicht geschafft zu tanzen. Das diskutieren wir aber außerhalb der Folge.
Sehr gut, machen wir so.
Lieber Frederik, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Gesundheit gekommen? Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal ein bisschen dröge. Bei dir hat das aber ein bisschen mehr Pfeffer, ne?
Ja, also ich sage auch immer, das Thema Gesundheit ist eigentlich total langweilig und dass ich darüber spreche, liegt nur daran, dass ich das ein bisschen anders hinkriege, würde ich heute behaupten. Ich war früher selber dick, ich hatte eine gewisse Affinität zum Sport im Nachhinein, dann ne, die immer dünn werden wollen und so weiter, auch sehr viele gestörte Tendenzen. Dann wollte ich natürlich Ernährungswissenschaften studieren, ich wollte natürlich in Fitnessstudios arbeiten, weil das ja so ein riesiges Thema für mich war. Also bin ich da reingerutscht und war auf einmal irgendwie Master Humanernährung, hatte eine Praxis für Ernährungsberatung, auch mit Krankenkassen gearbeitet und so weiter. Ja, ich war voll in dieser klassischen Gesundheitsblase drin. Und irgendwann habe ich mich dann mehr und mehr mit Psychologie befasst, weil ich auch gemerkt habe, wenn man so mit Menschen arbeitet, denen zu sagen, was sie machen sollen, funktioniert irgendwie nicht, weil das häufig mit Wissen ja alles nichts zu tun hat. Und dann habe ich sowohl meine eigene Vergangenheit mal psychisch ein bisschen genauer betrachtet, als auch mich mit diesen ganzen Themen mehr befasst. Und im Kontext Psychologie und Gesundheit mache ich dann irgendwann mit Seminaren und Vorträge, dann ging es immer weiter. Und tatsächlich hatte ich mit Speaking eigentlich nichts zu tun. Das heißt, ich bin eigentlich aus meinem Thema in diese ganze Rednerwelt hineingerutscht. Und das hat ganz gut geklappt. Und irgendwann war ich dann zwischen ganz vielen anderen Rednerkollegen, die das auch alle professionell machen. Und jetzt habe ich begriffen so ein bisschen, was das bedeutet. Und jetzt bin ich da, wo ich heute bin. Ja. Das kann man ja,
du hast nicht nur begriffen, was das so ein bisschen bedeutet, sondern du hast auch den GSA Newcomer Award gewonnen letztes Jahr. Und ja, dieses Jahr. Ja. Dieses
2020
Jahr,
war das.
Also 2020,
genau,
Entschuldigung.
Ja, ja. Das war ganz noch vor dieser komischen ganzen Pandemie-Geschichte war das zum Glück.
Kurz davor, genau. Konntest du denn, ich komme gleich nochmal auf dein Thema zurück, aber konntest du denn das, weil das war jetzt kurz vor der Pandemie, konntest du das nutzen und konntest digital damit weitermachen? War das was, was dann noch gefragt war in der Zeit, auch online? Ich meine, viele von uns haben ja auf online umgestellt.
Also im ersten Jahr, 2020, war es sehr, sehr wenig. Aber dann, als dann alle Unternehmen verstanden haben, wir haben da noch eine Weile was von, dann ist das tatsächlich auch online sehr viel weitergegangen. Da gab es dann digitale Gesundheitstage und dann gab es die ganzen Seminare. Es gibt ja ganze Abteilungen, ne, BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, die sich halt dann irgendwie überlegen mussten, was machen wir denn jetzt? Und lieber, wir machen jetzt irgendwas als gar nichts. Und da kam ich dann meistens als, wir machen jetzt irgendwas dazu.
Oh, ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ja. Aber ich glaube, das war ja ein Thema generell. Ich weiß noch, meine Kunden haben immer gesagt, ja, nee, Frau Gründemann, digital brauchen wir da jetzt nichts. Das ist ja in 2 Wochen wieder vorbei, so ungefähr. Mhm. Und nachdem sie gemerkt haben, oh, das waren jetzt schon 2 Monate und es wird noch weitergehen, kamen sie dann um die Ecke und haben gesagt, sie haben doch gesagt, sie können das auch digital. Also ja, ich glaube, da ging es vielen von uns so.
Ja, und thematisch ist es, ich mache ja auch viel Gesundheitspsychologie, das heißt, diese ganze Resilienz- und Krisenthematik finde ich dann durchaus interessanter. Also auch emotional, wie gehen wir mit diesem ganzen Gefühl der Unsicherheit um, mit Kontrollverlust, und da ist dann natürlich auch thematisch einiges hochgeploppt, wo ich dann interessant wurde.
Ah ja, super. Also super ist irgendwie ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber du weißt schon, wie ich das meine. Jetzt möchte ich gerne, du hast eben nochmal das Wort Psychologie genannt. Jetzt möchte ich nochmal kurz zu dem Thema Psychologie zurückkommen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, auch zum Thema Ernährung, und jetzt muss ich tatsächlich kurz spicken. Ich habe vorher nochmal geguckt, aber zu blöd zum Leben, Gesundheit geht anders.
Ja.
Hat das was mit Psychologie zu tun? Wahrscheinlich, wenn da zu blöd zum Leben drin steht. Oder hat es mit diesem Titel auf sich? Der ist ja schon mal anders. Du hast ja auch gesagt, du gehst anders an das Thema dran.
Der Titel spiegelt etwas wider, was ich überall beobachte und durchaus kritisiere. In dieser ganzen Ernährungs- und Gesundheitswelt habe ich das Gefühl, dass es so diesen Glauben existiert, Menschen wären wirklich zu blöd dafür. Man muss denen das wirklich nochmal erklären. Auch Dicke wären dumm, ja, und faul. Das heißt, man muss einem Menschen nochmal erklären, dass ein Apfel jetzt gesünder ist als eine Tafel Schokolade, weil das hat er offensichtlich noch nicht verstanden.
Und da ist doch Milch drin.
Also, und eigentlich geht es in dem Buch darum, eigentlich aufzuzeigen, nein, ne, Menschen sind nicht zu blöd, es hat nichts mit Wissen zu tun, es hat nicht mit diesem ganzen rationalen Quatsch zu tun, was wir in Wissenschaften durchaus auch alles gelernt haben, sondern es geht ganz, ganz, ganz häufig um psychologische, emotionale Zusammenhänge, gewisse Prioritäten, es geht um Leistungsdruck, es geht um Zugehörigkeit, es geht um Bedürfnisse, die Menschen haben, und jedes Verhalten hat eine Funktion. Mag es auch destruktiv sein, mag es das Thema keine Pausen machen sein, krank zur Arbeit gehen sein, schnell essen sein, ungesund sich zu verhalten, weil man gewisse Rollenbilder im Kopf hat und so weiter und so fort. Und eigentlich karikiert dieses Buch auf recht humorvolle, einfache Weise die Psychologie hinter unserem Gesundheits- und Ernährungsverhalten. Das, was ich auf der Bühne auch normalerweise mache, also das, was in dem Buch ist, spiegelt ziemlich viel von dem wider, was ich normalerweise in Seminaren und Auftritten, Keynotes auch wiedergebe. Das war so quasi mein kleines Werk, das alles mal zusammengeschrieben zu haben.
Ja, super. Du hast es jetzt eben schon gesagt, die Psychologie dahinter. Und das finde ich immer einen ganz wichtigen Aspekt, der ja oft einfach unterschätzt wird, auch in diesem Bereich. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe keine Zeit zum Mittagessen, dann ist das ja so eine Geschichte, dass ich eben nicht die Priorität darauf lege, oder?
Ja, keine Zeit bedeutet übersetzt, ist mir nicht wichtig genug. So, und jetzt ist tatsächlich diese Aussage, keine Zeit, kann für viele Menschen auch ein Ausdruck von Leistungsstärke sein. Ne? Guck mal hier, damit beim Essen irgendwie parallel telefoniert, Multitasking, weiter über die Arbeit zu sprechen. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo man auch so ein bisschen in den Finger in die Wunde reinlegen darf und fragen darf, an welcher Stelle ist halt die Aussage, ich habe für mich und für meine Gesundheit keine Zeit, häufig eine getroffene Entscheidung, die wir aber unbewusst treffen. Und ja, es gibt viele Menschen, die ihre Gesundheit nicht ernst nehmen, die krank zur Arbeit gehen zum Beispiel. Das ist das Musterbeispiel. Über 50% der Deutschen gehen krank zur Arbeit. Wahnsinn. Was bedeutet das? Dass meine eigene Gesundheit nicht so wichtig ist wie die Tatsache, dass ich funktioniere. Muss halt funktionieren. Ich darf nicht zu Hause bleiben, obwohl ich krank bin. Und das spiegelt etwas wider, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist, dass der Stellenwert von Gesundheit gar nicht so hoch ist, sondern es vielmehr um Anerkennung, Zugehörigkeit und Funktionieren geht.
Und das, ja. Hat sich das durch die Pandemie geändert? Also, weil ich jetzt mal, du merkst es, meine Stimme überschlägt sich, weil ich das wirklich gerade mega interessant finde, weil auf der einen Seite sind ja alle im Homeoffice, da ist, glaube ich, nochmal die Frage, darf man denn im Homeoffice krank sein? Oder sind die Leute gewissenhafter geworden, jetzt wo sie auch wieder zurück aus dem Homeoffice in die Firmen müssen und bleiben eher mal zu Hause, aber dann arbeiten sie wahrscheinlich wieder zu Hause, oder?
Also zu Hause arbeiten ist für viele Menschen eine große Herausforderung. Auch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice sorgt meistens eher dafür, dass wir mehr arbeiten. Und krank zu arbeiten ist noch viel einfacher geworden. Weil ich muss ja nirgendwo hin.
Ja, genau.
Das heißt, im Homeoffice sich krank zu schreiben, ist noch weitaus seltener, als dass es vielleicht vorher der Fall gewesen wäre, weil man steckt ja niemand anders an. Ich glaube, die Krise hatte zwischendurch für den einen oder anderen durchaus einen entschleunigenden Effekt. Also ich konnte auch besser schlafen und ich habe viele Leute, die gesagt haben, ja, war durchaus sinnvoll und gut. Aber ich glaube, die Not war nicht existenziell genug, als dass man jetzt im Nachhinein daraus gelernt haben könnte.
Ja, tatsächlich muss ich gestehen, dass ich zu den Menschen gehört habe, die gesagt haben, nach dem ersten Lockdown, das hat nicht gereicht, um was zu verändern. Also ich wollte keinen zweiten Lockdown, ne, das sage ich immer dazu, nicht falsch verstehen. Aber um wirkliche Verhaltensänderungen hervorzurufen, dazu war das nicht lang genug. Mhm. Und ich verstehe auch voll, was du meinst. Bei uns war es dann auch so. Ich habe neulich gerade zu meinem Mann gesagt, es ist toll, dass wir jetzt alle Leute wieder treffen können und dass wir dahin können. Aber eigentlich haben wir auch kein freies Wochenende mehr. Und wir haben so viel in Hamburg entdeckt in dieser Zeit, wo wir sonst nicht waren. Oder wir haben uns ein Schlauchboot gekauft. Das haben wir dieses Jahr noch nicht einmal auf der Alster gehabt. Also total spannend. Jetzt ist es ja so, dass du vorhin gesagt hast, du bist so vom Seminarmäßigen ins Speakerleben gekommen, ins Vortragsleben. Ist die Bühne ein Element, auf dem du dich von vornherein wohlgefühlt hast, oder hattest du da auch so deine Herausforderungen?
Ich hatte den Vorteil, dass ich schon früh Musik gemacht habe auf der Bühne. Das ist dann schon mal, ne, also in der Bühne vor vielen Menschen an einem Mikrofon zu stehen mit einem Instrument in der Hand, das hat bei mir angefangen, da war ich 14. Das hat so ein bisschen den Vorteil mit sich gebracht, dass ich glaube, von Anfang an hatte ich die Fähigkeit, vor Menschen entspannt zu sprechen. Ich habe in meinem Leben nicht ein Rhetorikseminar besucht, kein Sprachtraining, gar nichts, nada. Aber ich glaube, auf der Bühne funktioniere ich trotzdem, weil ich einfach nicht drüber nachdenken muss. Und ich glaube, das ist auch immer so mein größter Tipp, ja, wenn du es schaffst, auf der Bühne so zu sprechen wie mit deinem besten Kumpel in der Kneipe, dann machst du es schon besser als die meisten.
Ja.
So. Und dann fehlt auch nicht mehr viel, weil tatsächlich, kenne ich auch inzwischen einige Vorträge und Seminare zum Thema Rhetorik und Co. Das ist auch alles schön, nur wenn wir uns irgendwann zu stark an irgendwelche Regeln heften, dann wirkt es auch wieder verkrampft.
Ja,
insofern zu der Frage, Bühne hat mir schon immer gut gefallen, wobei es natürlich am Anfang immer sehr viel mit Nervosität geknüpft war, wobei Nervosität ist nichts Schlimmes, das fand ich auch immer auch ziemlich cool, weil die ersten Sätze gefallen, auf einmal lief's, ne? Das war immer so der Punkt. Klar, mit der Routine wird's halt immer entspannter.
Ja.
Und es gibt immer noch Vorträge, wo ich denke so, wow, jetzt habe ich 2 Jahre lang nicht auf einer Bühne gestanden.
Ja, klar.
Jetzt kommt wieder eine Bühne. Ja. Aber das ist dann tatsächlich eher eine erfreuliche Aufregung, die dann damit einhergeht, als dass ich jetzt Angst hätte im negativen Sinne.
Ja, cool. Und was für Musik hast du gemacht?
Ach so, es war Rock, Punk, es war ganz auf die Fresse.
Ja, das ist ja auch, also hat alles seine Berechtigung.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Absolut.
Also Skaterzeit, Punkzeit, das war eine schöne Zeit.
Ja, cool. Jetzt hast du eben schon gesagt, ja, auf die Bühne zu gehen und so, das ist nicht so die Herausforderung. Gibt's irgendeinen Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, oh, da ist echt, also jetzt nicht so, ja, da 2 Jahre irgendwie, aber es ist so, dass du sagst, da ist mir was richtig schief gegangen, das brauche ich nicht nochmal, das war richtig blöd, das möchte ich nicht mehr erleben.
Naja, ich glaube, am Anfang war immer dieser Anspruch, dass es alles funktionieren muss, wie man sich das vorstellt. Und wenn dann irgendwas nicht so läuft, dann fängt man an, also in meinem Fall, ne, dann habe ich irgendwie gemerkt, so, ach, nee, es läuft jetzt nicht so, irgendwie kommt jetzt keine Resonanz und dann kommt so ein innerer Film, der immer weitergeht, und je weiter der Film geht, desto mehr verbockst du es eigentlich und schaffst es nicht mehr, den Faden zu finden. Und das ist mir schon einige Male passiert, und irgendwann habe ich für mich aber auch ein Credo entwickelt, so nach dem Motto, irgendwas ist immer Also es wird auf jeden Fall irgendwas nicht funktionieren. Ich hatte schon Veranstaltungen, da war das Mikrofon weg. Da habe ich mich tatsächlich in die Mitte des Raums gestellt. Es gab Situationen, wo am Anfang die Technik nicht funktioniert hat. Da habe ich tatsächlich mich einfach im Schneidersitz auf die Bühne gesetzt, einfach mal geatmet, so nach dem Motto, und alle eingeladen, wer möchte, kann jetzt mitmachen, so nach dem Motto. Also da auch, ich durfte mit der Zeit lernen, dass ich nicht an meinem Skript immer 100% festhalten muss, auch wenn es kein wirkliches Skript war, aber irgendwann, wenn man einen Vortrag 400 Mal gehalten hat, dann ist irgendwie klar, wie der Ablauf ist. Sondern, dass wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, man es tatsächlich schafft, so entspannt zu bleiben, dass man auch mal improvisieren kann oder mit dem arbeiten kann, was da gerade passiert, ohne sich aus der Fassung bringen zu lassen. Das ist ja auch das, was wir von dem einen oder anderen Kollegen immer wieder aus dem Impro-Theater gerne hören. Einfach gucken, okay, was passiert jetzt da? Wie schaffe ich es, entspannt damit zu arbeiten? Das schaffe ich noch nicht so lange. Also früher habe ich da auch sehr schnell etwas aus der Fassung gebracht, wo ich dann versucht habe, irgendwie den Faden wiederzufinden. Und das hat man dann sehr schnell gemerkt, so nach dem Motto, was macht er sich jetzt gerade für einen Stress? Das ist jetzt aber nicht mehr professionell. Aber man lernt ja auch aus diesen Situationen.
Total. Und du hast es eben kurz angesprochen, das Impro-Theater, das ist ja ein Angebot, was man annehmen soll im Prinzip. Ne? Das ist ja so dieses Prinzip des Impro-Theaters oder zumindest auch des Theatersports. Da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ob Impro-Theater oder Theatersport. Da hatte ich nämlich gerade eine Interviewfolge bei den Sisters of Comedy mit Kirsten Sprick von Hidden Shakespeare, die nochmal ganz klar die Unterschiede gesagt hat. Mhm. Aber eben dieses Angebot anzunehmen. Jetzt hast du ja nicht nur im Buch Humor drin, sondern du hast ja in deinen Vorträgen auch einen humorvollen Anteil. Und da höre ich immer einen lieben Kollegen von mir im Ohr, der sagt: Wie bringst du Humor in deine Vorträge? Hast du da irgendeinen Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr Humor in meine Vorträge haben, in meinen Vorträgen haben, ich mache das so und so?
Also ich denke, ich habe für mich immer ein Spannungsfeld im Hinterkopf, weil ich bin ein großer Provokateur. Ich mag das ganz gerne. Und Provokation bedeutet für mich sowohl, den Finger in die Wunde reinzulegen, aber auch ein Witz oder auch Humor ist im Endeffekt eine Form von Provokation. Und es gibt so diesen Moment, wo der Zuhörende nicht weiß, ob er lachen oder weinen soll.
Ja.
Diesen Moment liebe ich. Das finde ich total schön. Das kann ich teilweise erzeugen, wenn ich über Tabuthemen spreche, die wirklich emotional tief gehen und ich währenddessen leicht lächle. Das erzeugt so eine Dissonanz, wo keiner jetzt weiß, wieso erlaubt er sich das jetzt? Wie kommt das jetzt zustande? Ich arbeite aber auch sehr gerne mit Klischeebildern. Ich arbeite teilweise mit Rollenbildern. Ich hau dann auch das alte, klischeehafte Rollenbild des Mannes raus, zum Beispiel. Ein echter Mann. Und nutze dieses Bild mit allen psychischen Assoziationen, die Menschen auch durch Werbung suggeriert bekommen. Und erzähle dann auch, ne, was sind denn jetzt typische Assoziationen, wenn wir über Ernährung und Konsumverhalten sprechen, wenn wir über Männer sprechen? Und dann haue ich auch raus, ne, XXL-Schnitzel, die Riesen-Currywurst, Kampf trinken, Whisky trinken, Zigarre rauchen. Und alleine auch mit diesen überspitzten, extremen Beispielen zu arbeiten, ist tatsächlich immer etwas, was einen Spiegel vorhält und auch durchaus Menschen zum Schmunzeln bringt. Tatsächlich war es bei mir immer so, dass sich humorvolle Dinge mit der Zeit entwickelt haben, dass ich dann so einen Spruch einbaue und merke, okay, da entsteht ein Schmunzeln, da entsteht etwas, wo die Pause sich danach auch mal lohnt. Und das ist ganz häufig bei den Dingen, wo sich Menschen tatsächlich ertappt fühlen. Also ich kann zum Beispiel die Frage stellen in ein großes Publikum: Wer von euch hat schon mal über sein Sättigungsgefühl hinausgegessen?
Ja.
Die erste Reaktion ist ein Lachen. Einfach nur, weil die Frage so offensichtlich ist, also eigentlich schon fast rhetorisch ist.
Ja, eigentlich.
Aber dann kann ich das noch weiter auf die Spitze treiben, ne? Bis jemandem schlecht geworden ist, bis er sich übergeben musste, ne? In dem Moment sagen alle schon so, ho, 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 so, ne? Da so, ne? Leichte Übertroffenheit. Und dann kann man von da aus einsteigen in das Thema, warum essen wir häufig über unser Sättigungsgefühl hinaus, zum Beispiel.
Und warum tun wir das denn?
Ach, da gibt's ja, also von zum Thema Humor, ja, ich habe immer so meine Beispiele, also ne, wir essen ja Teller leer essen, bis die Sonne, dass morgen die Sonne scheint, wir bleiben so lange sitzen, also Vergangenheit spielt eine Rolle, dann haben wir aber auch sowas wie ich darf nichts wegschmeißen, also esse ich den Teller immer schön brav leer. Dann kommt auch immer als Humor so nach dem Motto, oder der Familienvater, der am Ende immer alle Reste bekommt, so ein bisschen wie das Hausschwein. Ja. Das ist auch immer ein lustiges Bild. Ja. Aber jeder weiß, was damit gemeint ist.
Ja, das total. Das ist
immer wieder sehr amüsant. Ein bisschen zu, ja klar, so Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja? Wenn die Jumbo-Packung Popcorn im Kino nur 1 Euro mehr kostet wie die Medium-Packung,
ja, tendieren krass,
Menschen
ne?
dazu, große Portionen kaufen zu wollen, aufgrund dieses Effizienzgedankens, Preis-Leistung. Mhm. Mhm. All-You-Can-Eat-Buffet, der Gedanke, es muss sich ja lohnen.
Ja.
Kommt immer ja. der Spruch, ja, der Deutsche rechnet mit.
Ja.
Das sind alles kleine Spiegel, die man durchaus nutzen kann, wo man sich selber merkt, so, ja, stimmt, der hat recht.
So. Ja, genau.
Aber das, wie gesagt, das war jetzt auch nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Also es gibt viele, viele Gründe, warum Menschen essen, obwohl sie keinen Hunger haben. Mhm. Und warum sie auch weiter essen, obwohl sie schon längst satt sind. Und das hat... Es ist immer nur Psychologie. Also da zu sagen, ja, Sättigungsgefühl und welcher Nährstoff sorgt jetzt dafür, dass ich schneller satt bin, ist totaler Pustekuchen, macht gar keinen Sinn. Weil wenn ich währenddessen Fernseh schaue beim Essen, dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit ja gar nicht beim Sättigungsgefühl. Und dann esse ich, bis der Bauch wehtut. Und es gibt auch Menschen, die mögen das, dass der Bauch wehtut.
Mhm. Krass.
Ne, sich selber spüren und solche Sachen. Das ist dann auch nochmal ein krasses Ding.
Das ist echt mega spannend, weil das geht ja total tief und Menschen, die dazu mehr erfahren möchten, sollten entweder dein Buch lesen oder und noch besser dich dann gleich für einen Vortrag buchen dazu, ne?
Ja. Also, was soll ich sagen? Also, es ist halt, ich liebe dieses Thema. Es ist ein sehr dankbares Thema, wo sich jeder wiedererkennt. Und inzwischen bin ich auf dem Trichter, wo ich echt, ich finde es immer wieder schön, sehr viel darüber zu reden, weil ich es gleichzeitig erschreckend finde, wie wenig darüber geredet wird.
Ja, es ist immer noch ein Tabu, ist fast wie Sex oder ein Tabuthema. Also kann man fast sagen, über Sex wird mehr geredet als über das Essen?
Naja, also Essen, Ernährung ist ja sehr, sehr beliebt. Aber
ja, stimmt.
Die Ernährungsthemen, die sehr beliebt sind, sind auf dieser klassischen Ernährungsinformationsebene. Was ist jetzt wo drin und was ist richtig und was ist falsch? Was aber tabuisiert ist, ist mal Ernährungspsychologe zu schauen, wie viele Essstörungen haben wir eigentlich unter Ernährungsfachkräften?
Mhm. Ja.
Dann wird's gemein. Der Anteil ist sehr, sehr groß. Mhm. Zumindest der Muster, die man wiedererkennen kann. Und da bin ich dann jemand, der tatsächlich von psychologischer Perspektive eigentlich feststellt, dass was auf Gesundheitstagen im Kontext Ernährungs- und Gesundheitsvorträgen, also gerade Ernährungsvorträge passieren ja zigtausende Mal, und 98-99% aller Ernährungsvorträge beruhen auf Wissensvermittlung, wie Kohlenhydrate funktionieren, wie Fette funktionieren, wie so eine Ernährungspyramide aussieht, bla bla bla.
Mhm.
Und kaum ein Vortrag berücksichtigt die Komponente, okay, nehmen wir mal an, wir wissen das alles.
Mhm.
Selbst Kinder wissen das alles schon.
Mhm.
Warum machen wir es denn nicht?
Mhm. Ja, und warum machen wir es nicht?
Genau.
Dafür muss man deinen Vortrag buchen.
Genau, dann kommt dein Vortrag. Genau. Aber dann gibt es tatsächlich verschiedene Komponenten, die halt hier eine Rolle spielen. Also Stressessen, Nervennahrung, mhm. Kompensationsmuster, Impulsivität, Ernährungserziehung, Rollenbilder, Leistungsgedanken, ne? Keine Zeit, ist dann auch wieder, sind wir wieder beim alten Thema, was dann natürlich auch einen Einfluss auf Essgeschwindigkeit hat, auf Entscheidungen, setze ich mich beim Kaffeetrinken jetzt hin oder hole ich mir den Kaffee to go, esse ich beim Autofahren oder mache ich
nichts. Ist schon so ein bisschen dieses Thema Effektivität bestimmt das Handeln, ne? Zeiteffizienz. Steckt er ja sicherlich auch dahinter.
Also viele der Probleme erzeugen wir genau aufgrund dieser Leistungsmentalität.
Mhm.
Von psychosomatischen Beschwerden, aber auch Zwangsstörungen, Essstörungen. In der Basis geht es ganz häufig um eine Gesellschaft, die sich über Leistung, Anerkennung und Zugehörigkeit definiert. Und im Kern das Gefühl hat, ich bin noch nicht genug, so wie ich bin.
Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt.
Ja.
Ja, jetzt wird mir bei, ich weiß auch nicht warum, aber bei Instagram und so, ich meine, ich bin ja immer ein bisschen sauer, ne, wenn ich auf LinkedIn oder Instagram von jemandem angeschrieben werde, der sagt, möchtest du was an deinem Gewicht tun? Da denke ich mal, wie frech ist das denn bitte? Also Entschuldigung, guck dir mal meine Bilder an. Ja, ich bin weiblich, aber so. Aber jetzt werden mir aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Tanz-Apps vorgeschlagen, ja, bei denen es dann heißt, okay, ich meine, du weißt ja, ich tanze ja sehr gerne, aber in dem Fall halt solche, anstatt die und die Übung, ich meine, es hat mit der Ernährung in erster Linie erstmal nichts zu tun, aber die streifen sie dann natürlich auch, aber Tanz 21 Tage und du bist viel schlanker. Was hältst du denn von solchen Sachen?
Also wir gehen nochmal zurück zum Effizienzgedanken.
Ja, genau, weil da heißt es nämlich auch 7 Minuten am Tag tanzen und dann bist du gleich die Hälfte von dir nach 21 Tagen.
Und das Spannende ist halt, es gibt ja viele Versprechen, die triggern uns. Also von Sixpack in 6 Minuten, die nächste 10-Wochen-Challenge, in 21 Tagen 5 Pfund abnehmen. All diese Aussagen triggern genau diesen Effizienzgedanken. Dabei würde jeder Profi ehrlicherweise sagen, naja, streng genommen machen wir es jetzt mal so, dass du dir deine Gewohnheiten anschaust und langfristig für den Rest deines Lebens Schritt für Schritt in kleinen Schritten dir einen Weg erarbeitest, der auch langfristig für dich funktioniert, weil du kannst das Thema Gesundheit nicht in einer 10-Wochen-Challenge lösen. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und jede Diät beruht eigentlich auf so Kurzzeitprogrammen, die aber in der Konsequenz ein gestörteres Essverhalten erzeugt, als dass es dir was nützt. Und es gibt den schlauen Satz, ob eine Challenge, eine Diät oder sonstiges funktioniert, das weißt du erst nach 5 Jahren. Das heißt, die Zeiträume, in die wir denken dürften, sind viel, viel, viel länger, aber wir sind ja so ungeduldig.
Ja.
Wir sind ja so effizienzgeil.
Ja.
Und dadurch fallen wir immer wieder darauf, also selbst Redaktionen von diesen ganzen Klatschzeitschriften, die wissen ganz genau, all diese Diätversprechen auf Zeitschriften, ist alles Bullshit. Mhm. Aber wenn sie das nicht draufschreiben würde, dann würde die Zeitschrift nicht so gut gekauft werden.
Also sind wir wieder beim alten Thema, alles Marketing.
Ja, man kann auf jeden Fall auch mit Superfood, mit Cranberries, mit Chiasamen, man kann mit all diesen Dingen sehr viel Geld verdienen. Ob das jetzt wirklich gesundheitlichen Mehrwert mit sich bringt oder nicht, wage ich in den meisten Fällen sehr zu bezweifeln.
Ja, das ist total krass. Es tut mir leid an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir jetzt gerade desillusionieren, dass sie mit der 21-Tage-Challenge die Hälfte ihres Körpergewichts haben hinterher. Lest lieber Frederiks Buch, dann wisst ihr, worum es wirklich geht. Jetzt hatten wir eben schon das Thema, okay, gab es mal einen Moment, wo was richtig schief ging oder wo was nicht so doll war oder du atmend auf der Bühne saßt, das finde ich auch super im Schneidersitz. Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, von dem du sagst, hey, das hat mich zutiefst berührt. Also da habe ich irgendwie einen Vortrag gehalten oder irgendwas und da war ich selber ganz berührt in diesem Moment.
Tatsächlich habe ich eine Zeit lang an Schulen was gemacht zum Thema Selbstbild, Ernährung, Ernährungspsychologie im Kontext Digitalisierung und Social Media. Und es ist nicht nur einmal passiert, aber es war einmal zum Beispiel die Situation, dass ich eine halbe Stunde mit einer Schulklasse über diese Themen sprechen durfte, auch Suizidgedanken, Perfektionismus, ne, diese idealisierten Körper, dieses Gefühl, nicht genug zu sein, was, glaube ich, für Jugendliche vollkommen normal ist, weil wir alle konfrontiert werden mit diesen Idealvorstellungen. Und es war einmal, dass nach einem Vortrag ein junges Mädchen zu mir kam, die war 12, 13 Jahre alt, die mir gesagt hat, dass sie seit einigen Jahren Bulimikerin ist, also Essen erbricht und was sie jetzt machen kann.
Krass.
Und das ist ein Moment, wenn man weiß, also Bulimie sind so Sachen, die beginnen häufig im Alter von 10, 11 Jahren. Häufig haben die Leidensgeschichten. Ja, ja. Dann gibt es so eine Leidensgeschichte, die geht häufig viele, viele Jahre, bis so 18, 19, 20, bis der Körper tatsächlich komplett zusammenklappt. Und eines der größten Probleme, weil es geht ja ganz viel um Kontrolle, es geht ja ganz viel um stark bleiben zu müssen. Das heißt, nach Hilfe zu fragen, ist eines der schwierigsten Schritte überhaupt. Mhm. Und die Tatsache, dass in dem Moment das Mädchen zu mir kam und ich tatsächlich weitervermitteln konnte, ich tatsächlich man in so jungen Alter in Anführungszeichen schon an das Thema herangehen konnte, man weiß halt bei diesen Essstörungsthemen, je früher man anfängt damit zu arbeiten, desto größer ist die Chance, dass es am Ende auch funktioniert. Und Essstörungen ist immer noch eines der Hauptgründe, warum Jugendliche sterben.
Wahnsinn.
Und deswegen war das so, das war etwas, was dann tatsächlich mich sehr berührt hat in dem Moment, dass ist immer mal wieder, und das war bei ihr, jetzt war jetzt kein Einzelfall, war immer mal wieder die Situation, dass sehr, sehr junge ja häufig Mädchen, aber nicht nur, dann auch durchaus das Gespräch suchen und nach Hilfe fragen und ich dann in der Verantwortung bin, tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass entsprechend Vertrauenslehrer und so weiter mit ins Gespräch reinkommen, dass man dann tatsächlich sehr früh auch helfen kann, gerade bei diesen sensiblen Themen. Das ist schon hart, aber gleichzeitig sehr schön.
Ja, gleichzeitig auch sehr schön, weil es eben zeigt, was, ich sage jetzt mal, wir als Speaker, als Menschen, die irgendwie mit ihrem Thema rausgehen und damit eins sind und begeistert von ihren Themen sind. Und ich meine, das ist ja gerade ein Beispiel, das ist ja kein leichtes Thema in dem Fall, dass wir was bewegen können, ne?
Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe auch in diesem selben Setting einmal hatten wir das Thema, dass Suizidgedanken im Jugendalter etwas komplett Normales sind.
Krass.
Da ging es irgendwann darum, in einem Nebensatz, dass jemand gesagt hat, ja, ja, hier, die hat auch schon wieder gepostet, die will sich ja umbringen, die will ja nur Aufmerksamkeit. Und spannend war die Aussage, die will ja nur Aufmerksamkeit. Dann haben wir tatsächlich den klassischen Vortrag, den ich eigentlich geplant hatte, komplett abgebrochen. Und wir haben uns eigentlich in der Gruppe, in der Klasse darüber unterhalten, was bedeutet das denn, wenn jemand auf der Suche ist nach Aufmerksamkeit? Haben alle so nach und nach verstanden, dass es eigentlich ein Hilferuf ist. Dann wurde kollektiv darüber nachgedacht, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass dieser Hilferuf nicht verpufft und einfach ignoriert wird oder belächelt wird. Und dann wurde es auf einmal richtig ernst.
Wahnsinn.
Und das sind so Momente, das war jetzt ein weiteres Momentum, was natürlich dann, wo alles andere irrelevant wird in dem Moment. Dann ist auch scheißegal, ob ich jetzt überziehe oder die nächste Klasse warten muss und so weiter, weil da geht es dann einfach um viel, viel mehr.
Ja, irre. Ganz tolle Beispiele, passt in dem Moment auch nicht, aber es sind tolle Beispiele insofern, als dass es halt zeigt, was man bewegen kann. Jetzt ist Bewegen ein Thema. Ich habe vorhin kurz in der Anmoderation das Wort Desinfektionsmittel erwähnt, weil du mir im Vorgespräch erzählt hast, du bereitest gerade tatsächlich einen Vortrag vor. Da geht es unter anderem um Desinfektionsmittel. Da möchte ich jetzt gar nicht so unbedingt drauf eingehen, weil das speziell ist. Aber du hast mir im gleichen Atemzug verraten, dass du gerade weil dieser Bezug hergestellt wird zu deinen Themen, auch neue Geschichten gefunden hast. Wie gehst du denn auf die Suche nach neuen Geschichten oder fallen die dir vor die Füße oder bist du da wie ein kleines Trüffelschwein, was sich die schönsten Geschichten aus der Umgebung zusammensucht? Wie gehst du da vor, wenn du so einen Vortrag ja auch von einer anderen Seite beleuchtest, mit einem anderen Fokus?
Also ich bin normalerweise nicht jemand, der nach Geschichten sucht. Also viele Sachen kommen tatsächlich häufig von Seminarteilnehmern. Es kam sehr, sehr häufig, dass jemand nach einem Vortrag zu mir kommt und sagt, Herr Letzner, ich habe da noch was für Sie. Wenn Sie wollen, können Sie das gerne nutzen. Und zwar so super. Haben die Leute mir das gesagt, wo ich sage, hey, super dankbar, super schön, weil dann kann ich das tatsächlich eins zu eins übernehmen. Und wenn das dann eine entsprechende Botschaft mit sich bringt, ist es natürlich sehr interessant. Jetzt in diesem Fall war das jetzt so, dass ich mich vor 2 Tagen mit jemandem darüber unterhalten habe, dass ich diesen Vortrag halten darf, wo es tatsächlich darum geht, ne, im Krankenhaus-Setting Hände desinfizieren ist immer noch ein riesiges Thema, eine Krankenhausinfektion und so weiter. Wie kriegt man Personal dazu, das Verhalten, was sie ja wissen, tatsächlich umzusetzen? Und da habe ich eine Geschichte erzählt bekommen. Ich glaube, ganz Kurzversion, es ist wohl irgendwie 1870, gab es mal ein Krankenhaus, wo festgestellt wurde, dass auf der Gebärstation immer dann, wenn Hebammen die Kinder zur Welt gebracht haben, dass die Mütter und die Kinder weitestgehend gesund waren. Aber sobald ein Chefarzt dazu kam, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter danach Fieber bekommt und stirbt, doppelt so hoch, wie wenn die Hebammen das machen.
Wahnsinn.
Und das Interessante an dieser Geschichte war, und das habe ich jetzt tatsächlich mal recherchiert, weil ich das vielleicht mit einbaue, dass Händewaschen da noch gar kein so großes Thema war. Die Hebammen das immer gemacht haben. Für die Chefärzte war das so, nee, brauchen wir ja alles nicht, weil das ganze Wissen dahinter war noch gar nicht so bekannt. Und unten im Keller gab es tatsächlich eine Leichenhalle. Und während die Chefärzte kurz davor noch waren, unten bei den Leichen rumzuschnabbeln, sind die dann halt danach in die Gebärstation, haben da die Kinder zur Welt gebracht und dann sind halt die Mütter gestorben.
Ach, krass.
Das ist so ein bisschen so der Gedanke, wo man halt feststellen darf, ja, irgendwann wurden diese Zusammenhänge bekannt, ja, und man konnte auch ganz klar sagen, okay, aus A folgt B und dann ist entsprechend das die Konsequenz, sodass tatsächlich auch Wissen durchaus dann entsprechend die Empfehlungen mit sich gebracht haben, was halt sinnvoll ist. Aber ähnliche Stufen darf man jetzt auch berücksichtigen, wenn man bedenkt, dass irgendwie 500.000 Krankenhausinfektionen pro Jahr zustande kommen von Menschen, die sich im Krankenhaus infizieren. Und 15.000 davon tatsächlich auch sterben. Sepsis und so weiter. Und da versuche ich halt so ein paar Parallelen zu ziehen. Wie ich die Parallele jetzt ziehe, weiß ich noch nicht. Aber die Geschichte, die ich mir da jemand vor 2 Tagen erzählt hatte, fand ich sehr, sehr spannend. Und jetzt war ich eigentlich heute an dem Punkt, wo ich tatsächlich einfach mal ein bisschen recherchiert habe, wie viel ist wirklich dran, wo ist das passiert, dass ich auch tatsächlich nichts erzähle, was sich irgendein Vogel ausgedacht hat.
Ja, klar. Nee, das verstehe ich schon. Aber das finde ich mega spannend. Und ja, also wir haben es auch in der Familie gehabt, dass jemand an Krankenhauskeimen dann verstorben ist schlussendlich. Also von daher, das ist schon spannend. Und da muss ich auch sagen, dass selbst ich, die nicht in einem Krankenhaus ist oder im Ernährungskontext oder so unterwegs ist, dass ich das auch mega spannend finde, was da die Hintergründe sind, weil das ja im Prinzip jeden von uns, Pandemie hin oder her, betrifft, ne? Also ich meine, schon vor der Pandemie gab es die Schilder, bitte Hände waschen und zwar ordentlich, nicht nur die Fingerspitzen.
Ja.
Ja, cool. Das heißt aber, jetzt hast du da die Geschichten bekommen, wenn du generell einen neuen Vortrag hast. Also ich meine, du bist ja in deinem Thema unterwegs, aber das vielleicht noch, bevor wir auf die Zielgerade kommen, weil mich das auch wirklich interessiert, wenn du einen neuen Vortrag hast, wie gehst du da dran? Also
das Ding ist, dass ein neuer Vortrag ist halt schwierig, weil ich habe natürlich ein gewisses Repertoire und es ist ein Baukastensystem und letztendlich komme ich aus einer kompletten Expertise heraus, wo ich sage, okay, wenn ich wollte, könnte ich 5 Stunden am Stück sprechen. Und je nachdem, welches Thema ich wie beleuchten darf, nehme ich mir halt die Sachen raus, die dazu passen, mit einer schönen Eingangsgeschichte und einer schönen Schlussbotschaft. Aber tatsächlich ist es jetzt relativ selten so, dass ich mich komplett in ein neues Thema einarbeiten müsste. Wobei mich immer Sachen interessieren, ich immer sehr, sehr hellhörig werde bei Sachen, die einen gewissen humorvollen Beigeschmack haben. Auch wenn es bei Witze im hohen Ernährungs- und Gesundheitskontext finde ich immer hervorragend, weil das sind einfach überspitzte Beispiele, wo man sich denkt, haha, ja, stimmt ja. Da bediene ich mich ganz gerne.
Oder kannst auch du Witze erzählen?
Ob ich Witze erzählen kann?
Ja.
Ja, schon. Ich glaube schon, dass ich jemand bin, der auch gerne Witze erzählt. Ja, klar. Also okay. Ich arbeite sehr viele mit Erwartungsbrüchen. Ja, es gibt eine Erwartung. Ja. Kommt so ein Ernährungsvogel, der mir jetzt versucht zu erklären, was Gesundheit passiert. Und das Erste, was ich halt mache, ist, dass ich den Leuten erkläre, dass ich genau das nicht machen werde. So. Und das ist schon mal ein Erwartungsbruch, der einfach Neugierde erzeugt. Ja, worüber will der denn jetzt reden, wenn er selber sein eigenes Thema im ersten Satz kaputt macht?
Ja, ach cool.
Zum Beispiel. Ja. Ja, aber das sind so, also viele solche Dinge ergeben sich tatsächlich, muss ich sagen. Also gerade wenn man dann mal wieder Seminare hat hier und da, dann fängt man auch an, vielleicht mal eine Geschichte, die man noch nie erzählt hat, in dem Seminarkontext, wo man viel Zeit hat, sie dann doch irgendwie zu erzählen. Und genauso wie ein guter Comedian seine Show teilweise auch im Ausland erstmal probt und ausprobiert, so als Beta-Version, gibt es bei mir Geschichten, die ich in Keynotes-Vorträgen schon oft geübt habe, aber dann, wenn ich mein Seminar habe, ich sie einfach ausprobiere und gucke, bringt das die entsprechende Botschaft mit sich oder nicht? Oder funktioniert eine Geschichte oder funktioniert sie nicht? Ja, das wäre jetzt ein interessanter Gedanke, der mir gerade bewusst geworden ist, dass ich viele Dinge in Seminaren ausprobiere, die ich dann in Vorträgen einbaue. Ja,
ja, cool. Aber kann ich total verstehen. Und es ist ja, du hast eben schon die Parallelität auch zu den Comedians gezogen. Es ist ja im Endeffekt so, dass das Speaking auf der Bühne, da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht zum Thema Inszenierung. Im Prinzip ist es ja auch eine Gesamtinszenierung, die wir da machen, egal ob 18, 20, 45, 60 Minuten, 30 fehlen noch dazwischen. Also ne, egal welche Dauer, es muss ein Anfang, Ende geben und dazwischen hoffentlich viel wissensvermittelnder Spaß, nenne ich es jetzt mal.
Und als Ergänzung, ich habe die Erfahrung gemacht, je kürzer der Vortrag, desto schwieriger ist es.
Ja, absolut.
Weil das ist tatsächlich etwas, wo jemand sagt, ja, aber Sie reden auch nur 10 Minuten. Ja, glauben Sie mir, ich würde lieber 90 reden.
Ja, genau. Oder 5 Stunden.
Genau. Aber das ist tatsächlich auch, also tatsächlich die richtige Herausforderung, und das ist dann der Moment, wo ich dann auch anfange, wirklich zu üben, ist, wenn es tatsächlich sowas ist, so, ne, du hast jetzt 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, und da gucke ich dann auch auf die Uhr und sitze tatsächlich im Auto und fange die Sachen durchzusprechen, was ich früher noch nie gemacht habe. Also früher habe ich stand noch nie vorm Spiegel, habe irgendeinen Vortrag vorbereitet, bis auf, als dann irgendwann kam, ja, so, und jetzt machen Sie mal Ihr Thema in 10 Minuten.
Ja, Wahnsinn. Das ist auch.
Ja.
Lieber Frederik, ich habe vorher mit dir über die Zeit gesprochen, habe gesagt, na ja, also so und schwuppsiwupps sind wir doch viel länger unterwegs, als ich dachte. Und jetzt kommen wir wirklich auf die Zielgerade. Es war mir eine totale Freude, dass wir es endlich geschafft haben. Die Zeit ist wirklich gerast. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Gibt's am Ende noch irgendeine Message, von der du sagst, die möchte ich unbedingt noch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Boah, das ist eine große, große Botschaft und eine große, große Aufgabe. Also wenn es darum geht, auf die Bühne zu gehen, dann glaube ich, ist, dass es manchmal sich weniger Druck zu machen weitaus mehr Sinn macht, als noch mehr Druck auszuüben auf sich selber. Und das betrifft wahrscheinlich sowohl das Thema Bühne als auch generell, wenn es um Gesundheit geht. Also je mehr wir uns unter Druck setzen, das jetzt noch besser und richtiger machen zu müssen, desto mehr sind wir eigentlich in dem Zustand, dass es ja scheinbar noch nicht genug ist. Und dann fällt auch Wertschätzung und Dankbarkeit für das alles, was wir schon geschafft haben, auch viel, viel schwerer. Also ich bin immer ein Freund bei allem, den Druck rauszunehmen, ist, glaube ich, viel, viel zielführender, als noch mehr Druck reinzugeben oder sich noch mehr unter Druck zu setzen. Und das ist, glaube ich, etwas so mein persönliches Credo, was ich versuche im Alltag sehr immer wieder zu verfolgen und mich daran zu erinnern.
Ja. Super schöner Abschluss. Was mir dazu noch in den Kopf kommt, wenn ich das kurz ergänzen darf, weil ich glaube, das ist das Wichtige, was auch dann noch dahinter steht. Eigentlich wissen wir ja alles. Also wenn wir mal unserer Intuition folgen würden, auch was das Thema Ernährung, glaube ich, geht. Also ich selbst habe die Erfahrung gemacht, sobald ich mich unter Druck setze, Diäten sind sowieso nichts für mich, aber sobald ich anfange, mein Gehirn auf, oh, da finde ich was nicht in Ordnung zu schalten, geht's eher noch schlimmer nach hinten los. So, ne? Und dass wir da wieder lernen dürfen, auf uns zu vertrauen in gewissen Bereichen. Und da sind Menschen wie du natürlich total wichtig, die eben aufdecken, dass das ganz viel mit Psychologie zu tun hat. Ja, lieben Dank, lieber Frederik. Schön, dass du da warst. Danke für deine tollen Infos. Und für euch da draußen gilt natürlich, wir verlinken alles in den Shownotes, Frederiks Buch, seine Social-Media-Kanäle und wo ihr ihn buchen könnt für Vorträge, für Seminare. Ich glaube, da habt ihr wirklich, oder ich bin ganz sicher, da habt ihr einen tollen Menschen, der euch da ein paar Informationen zum Thema Ernährung und Gesundheit bringen kann, auf andere Art, als es vielleicht erwartet wird. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Schaltet wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Ihr wisst ja, jede Woche Mittwoch gibt's eine neue Folge. Und denkt bei allem, was ihr tut, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frederik. Dankeschön.
Tschüss.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gern eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.